Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Herzlich willkommen zu dieser Stunde, in der es ein wenig lauter wird, literarisch. Denn im neuen Roman des US-Amerikaners John Ray dreht sich alles um Musik der härtesten Gangart, um Heavy Metal. Gleich drehen wir diese Regler hoch und hören John Ray. Er ist bei uns zu Gast. Der Schriftsteller John Ray ist 1971 in Washington D.C. geboren. Er ist Amerikaner, aber seine Mutter stammt aus Kärnten. Sie hat ihrem Sohn die deutsche Sprache beigebracht. Er hat immer wieder in Österreich gelebt und dort war John Rays Name plötzlich in aller Munde, als er vor einigen Jahren einen furiosen, preisgekrönten Auftritt beim Klagenfurter Bachmann-Wettbewerb hingelegt hat. 4 Romane hat John Ray bislang veröffentlicht. Jetzt gibt es einen neuen in deutscher Übersetzung, Unter Wölfen. Und darin, ja, da wird es richtig laut. Denn die 3 Helden sind allesamt glühende Heavy-Metal-Fans. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur, John Ray.
Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Leslie C. war dreifach angezählt. Er war schwarz, er war bisexuell und er war ein Fan von Hanoi Rocks. So wird die erste Hauptfigur eingeführt, gleich zu Beginn. Und ja, mir als Alpen-Metal-Hasen sozialisiert in den 80er Jahren, müssen Sie es nicht erklären, für die meisten Menschen, die uns zuhören, sicherlich schon. Wer sind Hanoi Rocks?
Hanoi Rocks war so eine Band in den 80er Jahren, die, ja, wenn man sich so eine kommerzielle Metalband vorstellt mit den aufgetürmten Haaren und Lippenstift und Eyeliner und Zebra-Muster auf den Hosen und Spandex. Ich weiß nicht, wie man das so in Deutschland sagt.
Das heißt Spandex-Hosen.
Heißen die Spandex-Hosen, tatsächlich. Jedenfalls, also genauso wie man so, sich so eine MTV-Metalband vorstellt. Und die eine Figur, Leslie, sie zeigt große Begeisterung für die Jungs in der Band, vor allem, weil sie so unglaublich toll ausschauen.
Dem zweiten Helden, den muss man es auch nicht erklären, auftritt Christopher Norwald, genannt Kip. Er lernt Leslie auf der Highschool kennen, sie werden beste Freunde, aber beim ersten Besuch bei Leslie zu Hause trägt Kip ein U2-T-Shirt. Großer Fehler, warum das denn?
Naja, ich meine, damals, vor allem bei den Superfans, bei den fanatischen Headbangers, gab es eigentlich 2 Klassen der Musik, also Heavy Metal und alles rundherum. Und wenn es nicht Metal war, dann war es überhaupt nichts wert.
Und U2 gehörte da dazu.
Und U2 waren die Schlimmsten natürlich, auch weil sie so populär waren in der Zeit.
Und völlig unten durch wäre Kip mit diesem T-Shirt bei Kira Carson, die junge Frau im Trio. Sie wird an einer Stelle als Metal-Taliban beschrieben. Sie macht da nämlich überhaupt keine Gefangenen. Und alle 3 leben anfangs in Venice, Florida. Anfang der 1990er Jahre. Wie sieht's denn da aus? Was ist das für eine Szene?
Naja, es ist nicht die Florida, die man sich so vorstellt als Tourist. Das ist nicht Miami oder Fort Lauderdale oder es ist überhaupt nicht glamourös. Es ist vielmehr eine ziemliche Ödnis, so Kleinstadt. Das ist Florida oder das ländliche Florida, sehr weit abseits von allem Glamourösen. Und ja, da wachsen Kip und Kira und Leslie auf und sie langweilen sich sehr. Und das führt zu einer gewissen, ja, wie soll ich sagen? Ja, einen Drang, irgendwie rauszukommen, das tägliche Leben zu entkommen, durch Fantasie und vor allem durch Musik.
Wie man hört, haben Sie auch mal in einer Rockband gespielt, Herr Ray. Müsste dann auch so Ihre Zeit gewesen sein, ne? Jahrgang 71, frühe 90er, da waren
ja,
Sie Anfang 20.
Wahnsinn. Das war meine Zeit,
Wahnsinn.
Genau.
Waren Sie ein Metalhead?
Ich war eigentlich damals kein Metalhead. Ich bin dafür aber in Buffalo, New York aufgewachsen, so eine heruntergekommene Industriestadt ganz oben an der kanadischen Grenze. Und das war ein guter Boden für Heavy Metal, muss ich sagen. Und ich war davon umgeben als Kind und als junger Mann. Es hat mir eigentlich ziemlich Angst gemacht damals. Es hat eine lange Zeit gedauert, bis ich mir dafür entschieden habe, diese mir ziemlich unbekannte Welt zu erforschen.
Wobei man hier musikästhetisch korrekt sein muss. Also Leslie, Kip und Kira fahren auf Death Metal ab. Also die ganz finstere Variante. Ohrenbetäubendes Gegröle, Höllengitarren. Und diese Variante, ja, die steht auch symbolisch für die dunkle Seite im ganzen Roman, der schließlich sogar in den satanisch gewalttätigen Kult einer norwegischen Metal-Sekte mündet. Das gab es in den 1990ern tatsächlich, als Kirchen gebrannt haben, also richtig übel.
Ja, Kirchen wurden abgebrannt, Menschen wurden umgebracht sogar. Es war schon eine sehr kurze, aber eine sehr, sehr wilde, düstere Zeit.
Es war richtig schlimm und genau dahin führt Ihr Roman. Was wollten Sie damit eigentlich zeigen, Herr Ray, the darkest side of the moon?
Ja. Naja, also der Roman für mich ist vor allem ein Freundschaftsroman, aber gleichzeitig, ja, desto weiter man drin liest, desto weiter man kommt in der Handlung, desto mehr bewegt sich das Buch in Richtung Thriller. Und als ich mich dafür entschieden habe, so einen literarischen Thriller zu schreiben, wurde mir dann ziemlich klar, dass das irgendwo ganz, obwohl es mit einer gewissen Leichtigkeit anfängt, dass es doch irgendwo ziemlich finster hintendieren sollte. Und wenn man sich ein bisschen in der Geschichte von Heavy Metal herumschaut, ist ziemlich deutlich klar, dass wenn man irgendwo ganz, ganz schlimm und finster hin möchte, dann ist Norwegen Anfang der 90er Jahre eigentlich der richtige Ort.
Ihr Roman blättert ja auch die dunklen sozialen Seiten der US-Gesellschaft auf. Leslie Kipp und Kira kommen alle aus zerrütteten Familien, Gewalt, Missbrauch, Alkohol und auch so ihre Umgebung, die Freunde, die Szene. Ich glaube, ich habe noch nie so viele gestörte Typen in einem Roman versammelt gesehen. In den 80er Jahren, da gab es ja in den USA so richtige Anti-Metal-Bewegungen, ja, von Elternverbänden, konservativen Politikern. Da musste auf Plattenhüllen Warnhinweise geklebt werden. Parental Advisory hieß es dann. Ja. Ich habe beim Lesen so gedacht, naja, also wenn Ihr Roman in diese Kreise kommt, könnten die doch damit rumwedeln und seht her, hier schreibt mal jemand ernsthaft, wozu Metal führt, was der Krach aus unseren Kindern macht.
Ja. Naja, also nur weil die Handlung dann gegen Ende des Buches sich ein bisschen in ein Krimi oder in einen Thriller verwandelt, es muss ja nicht heißen, also meine Hoffnung war eigentlich ganz im Gegenteil, dass wenn ich genug unterschiedliche Aspekte der Metal-Szene schildere, möglichst unterschiedliche Menschen, die irgendwie zum Heavy Metal gekommen sind, beschreibe. Ich wollte eigentlich die Vielfalt von der Metal-Szene auch zeigen, weil so viele Menschen ja ziemliche Vorurteile haben. Also Heavy Metal war damals und bleibt bis heute noch eine ziemlich verachtete Musikrichtung oder Lebensstil oder wie man das auch beschreiben wird. Das Heavy Metal, also Headbangers, werden schon mit einem gewissen Misstrauen betrachtet.
Wissen Sie, was mal David Gilmour von Pink Floyd über Heavy Metal gesagt hat? Oder was Roger Waters? Egal, auf jeden Fall so, ging ungefähr so. Heavy Metal ist, wenn Leute saufen, grölen, hinfallen und dann kotzen.
Ja, aber das soll schlecht sein?
Gar nicht, ja, ganz schön treffend, aber natürlich auch schon ein bisschen verächtlich. Naja, gut, okay.
Genau,
so,
genau.
Die Prog-Rocker und die Metaler, die
so geht es den Headbangers immer.
So geht es den Headbangers immer.
Aber
ich war auch verwundert über das Motto, Herr Ray, das ganz vorne steht, von Lester Banks, nämlich dem berühmten Musikjournalisten. Im Leben läuft nichts so, wie es sollte. In der Rockmusik läuft alles so, wie es sollte. Deshalb ist sie faschistoid.
Mhm.
Glauben Sie das?
Naja, der Lester Banks hat oft gerne solche Äußerungen von sich gegeben. Aber im Zusammenhang mit diesem Roman fand ich es interessant, weil eines der Vorwürfe gegen Heavy Metal ist oft eben dieses Argument gewesen, dass sehr viele junge Menschen, die sich so eine Musik anhören, irgendwie doch dann dadurch irgendwie faschistoid werden. Und heutzutage vor allem, zum Beispiel in Osteuropa, wird Black Metal und gewisse Unterarten von Heavy Metal mit Rechtsextremismus verbunden. Der Teil des Buches, der in Norwegen spielt, hat auch eigentlich schon etwas damit zu tun. Also das sind auch Leute, die sich als...
Ja, die sind richtig krank.
Eigentlich richtig krank, ja. Aber davor lernt man ja 100 Leute kennen, die ganz anders sind. Leslie Z zum Beispiel ist ja ganz genau das Gegenteil von dieser Vorstellung eines schlimmen, rechtsextremen
großer schwarzer Kerl, bisexuell,
ja,
und
ja.
Hanoi Rocks.
Und der ist auf jemanden echten passiert, also jemand, den ich wirklich kenne.
Ach, tatsächlich, ja?
Ja.
Aber die anderen nicht, ja?
Also es steckt sehr viel von mir in den Hauptdarsteller, in Kip Norwald. Also ich wiedererkenne mich in ihm ziemlich deutlich. Aber sonst, Es ist schon ein Roman, das ist kein Memoir.
Jedenfalls ist Ihr Roman ein Fest für jeden Metal-Fans, auch jenseits von Death und Black Metal. Alle Größen des Genres kommen vor. Kira pfeift sogar unter der Dusche mal ein AC/DC-Song, ganz ungewohnt. Ich persönlich hätte ja nie geglaubt, dass ich in einem Roman mal den Namen Randy Rhoads lesen darf. Ja, also Gitarrenwunderkind in Ozzy Osbournes Band, als der Solo ging, beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, heute noch von Fans auf YouTube hochverehrt. Er galt damals schon als der rechtmäßige Erbe von Eddie Van Halen. Im Roman wird auf dessen Nachnamen verzichtet an einer Stelle, da heißt es nur Eddie Van. Bei mir kriegen Sie natürlich die volle Punktzahl für sowas, Ray, aber ist schon ganz schön nerdig zwischendurch. Also man versteht doch sonst niemand, oder?
Ja, also das ist überhaupt nicht der normale Stoff, aus dem man Literatur großgeschrieben schreiben sollte. Ich wurde schon oft gefragt, ja, wieso Heavy Metal? Also man könnte ja über elegante, raffinierte Sachen schreiben. Also irgendwann könnte ja über die klassische Musik schreiben zum Beispiel. Aber genau deswegen, weil es bisher, soweit ich feststellen kann, keinen literarischen Roman über Heavy Metal gab. Genau deswegen wollte ich es versuchen.
Ebenfalls super dargestellt fand ich die Szene dann in Los Angeles, wo es im zweiten Kapitel das Trio hinverschlägt, ins Zentrum des Glamrock, Hair Metal mit all den Posern und ihren geföhnten, toupierten Mähen, David Lee Roth, Poison, Quiet Riot und natürlich Mötley Crüe. Die finden keine Gnade beim Trio, ist ja klar. Aber gehört wird trotzdem alles. Wie war das denn für Sie selbst so in diese alten klassischen Zeiten einzutauchen? Lief da ständig so die Stereoanlage nebenbei?
Also ich persönlich kann nicht arbeiten, wenn ich Musik höre. Vor allem keine, wo irgendjemand sehr, sehr laut und kreischend singt. Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, darüber zu schreiben. Also ich habe eigentlich nie so viel Spaß gehabt beim Schreiben wie an diesem Roman.
John Ray, vielen Dank für diesen Besuch und dieses Gespräch im Deutschland von Kultur.
Es hat mich sehr gefreut. Rock on.
Und Unterwölfen, der neue Roman von John Ray, ist im Rowohlt Verlag erschienen, übersetzt von Bernhard Robben, mit 480 Seiten zum Preis von 26 Euro. Wir bleiben in der Hauptstadt, wenn wir jetzt Bonnie Leben kennenlernen, das Pseudonym einer Autorin. Und das ist schon nicht ganz richtig formuliert, denn in Bonnie stecken mehrere Personen. Sie hat eine sogenannte dissoziative Persönlichkeitsstörung, das heißt, sie spaltet sich auf in zahlreiche andere Charaktere. Ein Schicksal, das meist die Folge von schweren erlittenen Traumata ist. Nun haben sich mehrere Bonnies zusammengetan, um darüber ein Buch zu schreiben. Es ist jetzt schon ein Bestseller und Julia Eickmann war für uns gestern bei der Premiere in Berlin.
Ich vergesse auch oft, dass ich einen großen Körper habe.
Auf der Bühne im restlos ausverkauften Pfefferberg-Theater in Berlin sitzt Bonnie Leben und liest. Das leuchtend pinkfarbene Haar fällt bis zur Taille. Das blaue Kleid gibt den Blick frei auf die tiefen Narben, die Arme und Brust bedecken. Scheinbar ist Bonnie Leben eine junge Frau. Doch hinter dem KünstlerInnennamen stecken viele Persönlichkeiten. Die Bonnies haben eine dissoziative Identitätsstörung.
Also die dissoziative Identitätsstörung ist das, was die meisten als multiple Persönlichkeit kennen. Und das ist eine Traumafolgestörung. Das heißt, wenn ganz früh über langen Zeitraum immer wieder Trauma passiert, kann es sein, dass ein Kind gar nicht erst eine integrierte Persönlichkeit entwickeln kann, sondern eben viele Personen entstehen, um zu überleben.
Ein Schutzmechanismus. Das, was für einen einzigen nicht auszuhalten wäre, wird auf viele verteilt. Es gibt Personen, die das Trauma übernehmen, während andere unbeeinflusst von schmerzhaften Erinnerungen im Alltag funktionieren können. Wie viele Persönlichkeiten abgespalten werden, ist ganz unterschiedlich und nicht unbedingt zählbar, wie bei den Bonnies, die in dem Körper einer 24-jährigen Frau stecken. Sie heißen Tessa, Ami, Alice oder Fabian oder haben gar keinen Namen. Manche sind so alt wie ihr Körper, andere sind Kinder oder Greise. Alle haben eigene Erinnerungen, Wünsche und Persönlichkeiten.
Ich bin Tessa.
Ich bin Ami.
Ich bin Alice.
Für einige dieser Persönlichkeiten war es schließlich ein Bedürfnis, über die Folgen ihrer Traumatisierung zu sprechen.
Das erste war ein Instagram-Video und da war gar nicht geplant, dass wir dabei bleiben. Also wir wollten einfach einmal aussprechen, was wir erleben und wie wir das erleben. weil wir eben auch ganz oft erlebt haben, dass wir nicht verstanden wurden. Und schon damals haben wir immer gesagt, wenn wir das alles irgendwie überleben und irgendwann an einem Punkt sind, an dem wir sprechen können, dann tun wir das.
Mittlerweile erreichen die Bonnies auf Instagram mehr als 100.000 Menschen. Als ihnen ein Verlag anbietet, ein Buch zu schreiben, greifen sie zu. 20 von ihnen beschreiben in sehr persönlichen Kapiteln, wie es sein kann, dass ein Mensch nichts davon weiß, dass ihm über Jahre Gewalt angetan wurde, wie es sich anfühlt, als Kind in dem Körper eines Erwachsenen zu leben oder warum es ein Bedürfnis sein kann, den eigenen Körper zu verletzen.
Wir haben ganz am Anfang eben eine Kapitelübersicht gemacht und ganz genau festgelegt, welche Fragen wir beantworten wollen. Und dann hat eine Person angefangen und das wird dann ganz schnell zum Selbstläufer, weil ja jeder auch seine Meinung dann sagen möchte, weil die ja ganz verschieden sind. Und es war wirklich wie so ein Puzzle, das sich immer mehr verdichtet hat und am Ende ein Bild ergeben hat.
Absprachen oder einheitliches Vorgehen unter den Bonnies schwierig. Die einzige, fast ungebrochene Regel, niemand löscht, was ein anderer geschrieben hat. Keine 4 Wochen, 4 schlaflose Wochen, haben sie an dem Buch gearbeitet. Dann mussten sie es abschicken. Es wäre sonst niemals fertig geworden, weil immer noch jemand da gewesen wäre, der etwas zu sagen hat. Nur wenige Tage nach Erscheinen führt Eine Bonnie kommt niemals allein die Spiegel-Bestsellerliste in der Kategorie Sachbuch Paperback an. Die Buchpremiere im Berliner Pfefferberg-Theater ist ausverkauft. Vor allem junge Frauen sitzen im Publikum. Einige tragen wie die Bonnies knallbunt gefärbte Haare. Viele betonen, wie dankbar sie für deren Mut sind, offen mit ihrer Identitätsstörung umzugehen.
Durch euch fühlen wir uns halt nicht so alleine.
Das ist super wichtig, als Tabuthemen irgendwie an die Öffentlichkeit zu stellen, drüber zu reden. Auch ans Publikum, ich finde es irgendwie krass, mit in Berlin zu sitzen und irgendwie das Gefühl zu haben, voll der sichere Raum hier.
Die Lesung ein Safe Space, die Stimmung familiär und dankbar. Vor allem die Bonnies sind es auch.
Wir können das gar nicht so richtig fassen. Also wenn wir darüber nachdenken, könnten wir eigentlich die ganze Zeit heulen vor Dankbarkeit. Weil wir immer gesagt haben, wenn wir nur für einen Menschen irgendwas ein ganz kleines bisschen erleichtern können, dann hat sich alles gelohnt. Und jetzt zu sehen, dass das nicht nur für einen Menschen irgendwas verändert, sondern hoffentlich für viele, das ist für uns unbegreiflich. Ja.
Bonnie,
da fehlen uns wirklich die Worte.
Bonnie Leben, gestern in Berlin über das Buch Ein Bonnie kommt selten allein. Mein Leben mit dissoziativer Identitätsstörung. Es ist im Heine Verlag erschienen mit 256 Seiten für 16 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und dann nehmen wir heute einen Roman zur Hand, der in der Heimat der Autorin in Schweden ein großer Bestseller war. Scheidung heißt er schlicht in der deutschen Übersetzung. Geschrieben hat das Buch Moa Herngren. Journalistin ist sie, Jahrgang 1969. Familienbeziehungen sind ihr Thema, das sie in Schweden sehr bekannt gemacht hat. Auch an der erfolgreichen Netflix-Serie Die Patchwork-Familie hat sie mitgearbeitet. Und jetzt also dieser Roman. Im Studio ist unsere Kritikerin Manuela Reichert. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Bei diesem Titel vermutet man sofort, Frau Reichert, Drama, das Ende einer Ehe, einer Liebe mit all dem bekannten Elend, was daraus folgt. Ist es so bei Scheidung?
Genau so ist es. Und ganz wichtig natürlich auch, wie immer bei allen Trennungen, es gab eine Liebe und am Ende gibt es 2 Wahrheiten und das ist hier das Zentrum.
Und wie verläuft dieses Ehescheidungsdrama genau? Welche Geschichte oder mit welchem Paar werden wir hier konfrontiert bei Moa Herngren?
Ich fand den Anfang wirklich eindrucksvoll. Also da lernt man ein Paar kennen, was so einen ganz normalen Streit hat. Ja, das kennen wahrscheinlich alle. Er hat was vergessen, nämlich die Karten für die Fähre zum Sommerurlaub zu reservieren und zu kaufen. Und sie hat aber alles andere organisiert. Und kann sich darüber unglaublich echauffieren, weil sie sagt, du machst nie was, ich mache immer alles. Ne, das sind so die Sätze, die einem sofort bekannt vorkommen. Kann man mit verteilten Rollen lesen. Und dann verlässt er die Wohnung und sie denkt, naja gut, das hatten wir schon oft in unserer 30-jährigen Beziehung. Der wird schon wiederkommen, wenn er sich beruhigt hat. aber er kommt nicht wieder. Und das ist der Ausgangspunkt der Geschichte, dass sie überhaupt nicht versteht, was eigentlich passiert. Und er, relativ schnell wird einem das klar, das Ende dieser Ehe für sich beschlossen hat. Und da kann sie jetzt machen, was er will. Er wird nicht zurückkommen. Und in dem Roman geht es darum, eigentlich zu gucken, was sind die Gründe, warum eigentlich, warum hat jemand so lange, kann man ja auch sagen, die Klappe gehalten, dann geht er weg, nicht Zigaretten holen, aber verlässt die Wohnung und kommt nicht wieder und will auch nicht reden, sondern will einfach nur raus aus dieser Beziehung. Und warum das so gekommen ist, das wird dann eben hier auf 400 Seiten einem erzählt, und zwar aus beiden Perspektiven. Also erst ist es sozusagen ihre Geschichte und dann ist es eine Geschichte, die wir kennenlernen.
Aber so wie Sie das erzählen, Frau Reichert, ist das jetzt nicht unbedingt so das Scheidungsstereotyp, sondern hat doch einen sehr individuellen Zuschnitt, also dass er überhaupt nicht normal reden will mit seiner Frau.
Ja. Ich denke jetzt gerade so, es ist so absolut ungewöhnlich. Ich glaube, dass es in vielen Beziehungen und Ehen so ist, dass man irgendwie über die Sachen, die einen stören oder die man immer schon grauenvoll fand, nicht wirklich redet, weil man hat sich so daran gewöhnt, eben in dem Fall, dass sie immer sagt, ich mache alles und du machst nie. Und dann sagt man nicht, hallo, guck mal, ich mache doch auch. Also in dem Fall ist er ein Arzt, der das Geld verdient, relativ unglücklich in seinem Krankenhaus-Job ist, und sie hat aufgehört ihre Ausbildung, als sie zwei Töchter bekommen hat, hat sich um Familie gekümmert und hat jetzt einen nicht besonders gut bezahlten Job in so einer Wohltätigkeits-NGO-Organisation. Und das ist so eine der Grundlagen, dass er das Gefühl hat, er muss für alles sorgen und muss organisieren, eben nicht den Alltag, sondern dass die überhaupt leben können. Und sie ist jemand, die offensichtlich, so kommt sie einem jedenfalls vor, die Augen verschließt vor dem, was nicht so schön ist, und sich das alles schön guckt. Und ich glaube, das ist auch nicht so ungewöhnlich, dass man das tut.
Nun ist Moa Herngren, wie gesagt, in Schweden eine sehr populäre Journalistin. Nun also ein Roman, es ist ihr erster. Kann sie das auch? Macht sie das gut literarisch?
Naja, ich weiß nicht. Ich würde jetzt sagen, literarisch ist das jetzt keine große Entdeckung. Es ist eigentlich mehr so diese psychologische Studie, die sie da macht und indem sie uns diese beiden Menschen vorführt. Also es ist jetzt nicht so, dass das mit unglaublicher psychologischer Genauigkeit die Figuren beschrieben sind. Das ist dann schon zum Teil etwas Stereotyp, aber was sie wirklich kann und was ich dann doch auch sehr interessant fand, ist, dass die sind einem eigentlich beide nicht sympathisch. Also sie ist so eine, die sich gerne so als Opfer darstellt, und er möchte sich nun selber finden, dann denkt man, meine Güte. Also es ist jetzt nicht so, ne, wie wenn sich Freunde, Freundinnen trennen, wo man sagt, auf welche Seite schlage ich mich denn jetzt nun? Das ist in dem Roman eben auch nicht so, und deswegen glaube ich, ist es tatsächlich so etwas, weil ich mich das gefragt habe, als ich angefangen zu lesen, habe ich gedacht, naja, die Figuren, wie gesagt, sind jetzt nicht so literarisch interessant. Warum lese ich das eigentlich mit so einem Interesse und so einer Spannung weiter? Und ich glaube, es ist das, also wenn man es jetzt mal auf den Begriff bringen wollte, es ist so die Scheidung, wie sie das Leben schreibt, und am Ende macht sie dann den Führerschein. Ihr geht's schlechter als ihm, auch das ist, glaube ich, nicht so selten. Er hat eine neue Freundin und sie muss in die kleine Wohnung ziehen und sich einrichten und beschränken, aber am Ende macht sie den Führerschein und er macht die große Reise mit der neuen Frau an seiner Seite und den Töchtern. Also keine glückliche Perspektive, kein Happy End, wie wir das so aus Filmen kennen, wo die Frau dann doch auch plötzlich noch die große Liebe entdeckt. Nee, das ist es hier nicht. Und das, finde ich, dann ist schon sowas, wo man denkt, ja, da hat die Autorin sich nicht so den einfachsten Weg gesucht, den man ja auch hätte wählen können, indem man sagt, am Ende sind sie beide doch wieder Freunde und so. Nee, sind sie wirklich gar nicht.
Dankeschön. Manuela Reichert, Überscheidung, den Roman von Moa Herngren. Der im Verlag Kein und Aber erschienen ist, aus dem Schwedischen übersetzt von Katharina Martel, mit 400 Seiten für 24 Euro. Mehr dazu wie immer online unter deutschlandfunkkultur.de. Wie immer am Freitag, jetzt unser Blick auf die hauseigene Krimi-Bestenliste. Jeden Monat neun, im Juni ebenfalls frisch eingestiegen, ein neuer Krimi des schwedischen Autors Christopher Carlsson. Wenn die Nacht endet, heißt der Roman, und er ist wieder in der kargen Gegend Holland im Südwesten Schwedens angesiedelt, wo schon lose miteinander verbunden zwei frühere Bücher von Christopher Carlsson spielen. Unser Jury Sprecher Tobias Gohlis verrät uns jetzt, warum ihn nicht nur der neue Krimi, sondern die ganze Holland-Trilogie begeistert.
Neue Krimis.
Wenn mich jemand fragt, wen ich für den interessantesten schwedischen Autor von Kriminalromanen halte, fällt mir sofort Christopher Carlsson ein. Er ist Kriminologe und deshalb vertraut mit den realen Verbrechen. Er erforscht ihre sozialen Folgen und Ursachen. Aber keine kriminologische Abhandlung, und sei sie noch so gut geschrieben, kommt an die Intensität, an die Lebensweisheit und die Komplexität heran, die in seinen Romanen stecken. Der deutsche Titel seines jüngsten Werks, Wenn die Nacht endet, ist ganz wörtlich zu verstehen. Kurz vor Weihnachten 1999 machen Jugendliche eine Party. Am nächsten Morgen liegt Michael, nicht gerade einer der beliebtesten der Partyclique, erschlagen in einem fremden Auto. Schnell wird der etwas grob gestrickte Kilian verdächtigt. Sein bester, man könnte sagen sein Busenfreund Sander, will trotzdem an seine Schuld nicht glauben. Für Sander, aber auch für das Mädchen Felicia, das die drei Jungen umschwärmten, wird die Partynacht von 1999 lange nicht zu Ende gehen. Sander, der träumte, in Stockholm Jura zu studieren, quält sich mit Selbstvorwürfen, bleibt letztlich als Lehrer zu Hause. Hat er seinen besten Freund Kilian in die Flucht und in den Tod getrieben? Gerne würde er vergessen, was damals geschehen ist, wie er an Kilian gezweifelt und ihm nicht geholfen hat. Lebende und Tote heißt der Roman im Original. Es ist der dritte, der im menschenarmen Halland spielt, im Dorf Skafböcke. Die unzertrennlich scheinende Kinder- und Jugendfreundschaft von Kilian und Sander steht im Zentrum des Geschehens. Doch je älter die beiden wurden, desto tiefer die Risse zwischen ihnen. Wie oft bei Carlsson ist es ein Naturereignis, das die Handlungen der Menschen und ihre Lebensverwirrungen verstärkt. In der Weihnachtsnacht 1999, kurz nach Michaels Tod, löscht ein Erdrutsch sein Elternhaus und große Teile des Dorfes aus. Unsicherheit, Ungewissheit, das ist das Lebenselixier des Romans. Die Millenniumsängste 2000, instabiler Boden. Aber vor allem der Mord und das Schweigen der Menschen darüber lassen sie ins Taumeln geraten. Die Dorfbewohner irren umher, als könnten sie nicht entscheiden, sind wir Lebende, sind wir Tote? Carlsson zu lesen verlangt viel. Immer wieder kann man ihn kosten und findet immer wieder etwas Neues bei ihm, den großen, gelassenen Atem Schmedens, bei aller Sorge und Angst.
Wenn die Nacht endet. Der neue Kriminalroman von Christopher Carlsson, jetzt im Kindler Verlag erschienen, übersetzt aus dem Schwedischen von Ulla Ackermann. 461 Seiten, kosten 24 € und neu auf Platz 4 unserer aktuellen Krimi-Bestenliste. Sie finden sie in Gänze auf unserer Website, und wenn Sie noch weitere spezielle Krimi-Fragen haben, dann schreiben Sie einfach an diese Adresse krimi@deutschlandradio.de.
Straßenkritik. Hallo, ich bin Katharina Sokol und ich mache gerade meine Mittagspause im schönen Hofgarten von Bonn. Und eine Buchempfehlung, die ich hätte, ist das Buch Der Tod taucht mit von Achim Schlöffel. Der Protagonist in dem Buch ist ein Extremtaucher, Extremsportler und Berufstaucher. Und in 50 Kurzgeschichten erzählt er alle möglichen Dinge, die er schon erlebt hat in seinem Leben, von riskanten Bergungstauchgängen zu Tauchen in Riffen, Alpenseen, alles Mögliche, was man sich gar nicht so vorstellen kann, was einem da so begegnet als Berufstaucher. Ich surfe, schwimme gerne, halte mich gerne im Wasser auf. Daher ist es für mich ganz interessant, auch wenn ich jetzt selber nicht unbedingt so extrem und tief tauchen wollen würde.
In Bonn haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen getroffen. Auch Katharina Sokol hat gern mitgemacht, wie man gehört hat, und empfiehlt uns diese spannende Lektüre. Der Tod taucht mit. Ein Extremtaucher erzählt von der Faszination und den Gefahren der Tiefe. So der ausführliche Titel des Buches von Achim Schlöffel. Bei Edelbuchs ist es veröffentlicht. 208 Seiten, kosten rund 19 €. Und nun noch eine Empfehlung für Ihr literarisches Abendprogramm, wenn Sie mögen. In unserem Literaturfeature um 19:30 geht es heute um chinesische Autorinnen und das Tabu der Politik, worunter ganz stark die Kulturrevolution fällt. Darüber zu schreiben ist nur im Exil möglich und dies tut die Schriftstellerin Wei Chang. Sie ist 1964 in China geboren, hat den Zusammenbruch der gesellschaftlichen Ordnung dort als Kind erlebt, den blutigen Alltag der Revolution und auch die kultische Verehrung von Staats- und Parteichef Mao Zedong. Diese Erfahrung nun hat Wei Chang in ihrem Roman Eine Mao für Mango verarbeitet. Tatsächlich spielt die Frucht, die Mango, eine kuriose Rolle darin. Hören Sie mal.
Am Montag behandelte Frau Chang das Thema Mango in unserer Klasse. Wir fingen damit an, die Frucht zu malen. Ich habe eine Frage, Frau Chang. Ja, Huang Chunying? Wie groß ist der Baum, der eine Frucht, die 2 Meter groß ist, tragen kann? Du malst jetzt an deiner Frucht weiter.
1968 bekam Mao eine Kiste Mangos vom damaligen pakistanischen Außenminister geschenkt. Über Jahre werden Mangos daraufhin wie Reliquien behandelt, in Formaldehyd eingelegt und herumgereicht oder später als grotesk riesige Nachbauten durch die Straßen getragen. Mit diesen Bildern im Kopf geht Wei Chang 1990 in einen Züricher Supermarkt und wird jäh von der Wirklichkeit eingeholt.
Als ich 1990 in die Schweiz kam, und da war ich einmal bei unserem Supermarkt Migros, da habe ich gesehen, dass die Mangos so klein und ist noch grün, ein bisschen rötlich und gar nicht gelb. Und ich habe mich gefragt, wie ist das möglich? Da habe ich mit der Verkäuferin gesprochen und ich sage, dass, aber bei uns, die Mangos sind 2,5 Meter groß. Und die Frau sagt, guckt mich an und denkt, das ist diese Frau spinnt, das kann doch nicht so sein. Aber dann, das war aus meiner Kindheit und dann damals. Später habe ich erfahren, das war Papier-Mâché.
Aus unserem Feature Maus, Mangos und die Schatten der Vergangenheit. Chinesische Autorin und das Tabu der Politik heute Abend in der Literatur um 19:30 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur.